Du gibst dir Mühe.
Machst die Installation sauber, prüfst alles nach VDE 0100-600, dokumentierst das Ganze lückenlos, als ob du es dem Finanzamt übergeben möchtest, fährst heim und denkst dir, ah, super, alles erledigt. Alles geprüft und auch sicher. Hoch die Hände, Wochenende. Doch 2 Monate später, also wirklich eine geringe Zeitspanne, kriegst du einen Anruf. Du warst doch bei dem Haus AB vor 2 Monaten. Sagst du, ja, das Haus ist abgefackelt. Die Ursache, möglicherweise eine lockere Klemme. Oder der Kunde hat einen China-Toaster eingestöpselt. Aber das ist im Endeffekt egal. Weil jetzt will die Versicherung erstmal dein Prüfprotokoll sehen. Und der Gutachter seinen Senf natürlich dazugeben und versuchen, dass du das Ganze zahlen sollst und nicht irgendwie die Versicherung. Und jetzt darfst du beweisen, dass du nicht mehr schuld bist oder überhaupt nicht schuld bist, obwohl du alles vermeintlich richtig gemacht hast. Und weil es noch besser wird, bist du vielleicht sogar eingetragener Meister, willst als Betrieb arbeiten, sauber abrechnen, deine Steuern zahlen, Verantwortung übernehmen. Doch dann sagt dir irgend so ein Sachbearbeiter bei der Innung, du darfst ohne den 3-Schein maximal 1:1 austauschen. Der Witz ist, dein Nachbar macht Komplettinstallation, hat keinen 3-Schein, aber einen schicken Bus mit Firmenlogo, nennt sich Haustechnik, und lässt seine Protokolle in Köln gegen Barzahlung von irgendwelchen dubiösen Meistern unterschreiben, natürlich gegen Cash. Und plötzlich fragst du dich, was stimmt hier eigentlich nicht? Genau darum soll es heute gehen. Wir klären, was du als Meister wirklich darfst, was der 3-Schein ist und was nicht und was dein Prüfprotokoll wirklich wert ist, wenn die Hütte brennt. Das Ganze mit Klartext wieder, ohne Schönreden, ohne Juristenkauderwelsch. Natürlich werde ich den ein oder anderen Paragraphen hier bringen müssen, aber die müsst ihr euch nicht merken. Alles natürlich wie immer sauber unten verlinkt für euch zusammengetragen. In den Quellen erwähne ich dann auch immer, wo ihr was zu finden habt. Verantwortung und die Wahrheit, das ist am Ende bei euch. Und wie das Ganze auch auf Baustelle aussieht, das besprechen wir heute. Andiamo! Der Elektrotechnik-Podcast von und mit Giancarlo De Teacher, der Fachpraxislehrer für euch alle da draußen, präsentiert euch mal wieder das Audio- und Videoformat, um euch die Welt der Elektrotechnik näher zu bringen. Angefangen von der Definition von Strom, Spannung, Widerstand, elektrischer Leistung, elektrischer Arbeit, über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktionsweise bei euch zu Hause im Haushalt, im Betrieb, in der Industrie und beim Kunden vor Ort. Im Handwerk. Ja, und die heutige Folge widme ich dem lieben Serkan. Er schrieb mir über das Kontaktformular meiner Website nämlich Folgendes. Hallo Giancarlo, vielen Dank für deine YouTube-Videos, die sind echt klasse. Ich habe bei der Elektroinnung nachgefragt, um mich zu informieren, was ich als Industriemeister Elektrotechnik machen darf, wenn ich bei der Handwerkskammer mich eintragen lasse. Dort wurde mir dann gesagt, dass ich ohne 3-Schein nur 1:1 Austauscharbeiten und Messungen durchführen darf. Stimmt das so? Das werden wir heute klären. Ich kenne nämlich einige Handwerksbetriebe, die komplette Elektroinstallationen ausführen, obwohl sie keinen 3-Schein besitzen, sondern lediglich als Elektrobetrieb bei der Handwerkskammer eingetragen sind. Außerdem habe ich noch eine Frage zu den Messungen. Diese stellen ja im Prinzip eine Momentaufnahme dar, die man dokumentiert. Was passiert aber, wenn nach 2 oder 3 Monaten ein Brand entsteht, der auf die Elektroinstallation am Ende zurückzuführen ist? Das heißt also im Prinzip, da ist irgendwie doch nicht alles so koscher gewesen. Kann man dann trotz einwandfreier Messprotokolle im Nachhinein belangt werden? Vielen Dank schon mal für deine Antwort. Liebe Grüße, Serkan. Ja, und du hörst es schon raus. Das ist ein Thema, das betrifft eben dich, mich, wenn du als Meister unterwegs bist sowieso, aber auch wenn du Verantwortung übernimmst für deine Arbeiten. Ja, wenn du die Verantwortung auch trägst am Ende des Tages. Wenn du einen Betrieb führst oder führen willst und wenn du nicht einfach nur basteln, sondern jeden Tag mit 230/400 Volt die Realität mitgestaltest. Wir reden über den Dreischein in dieser Folge, den viele für einen Führerschein halten, aber viele gar nicht genau wissen, ob man ihn wirklich braucht. Außerdem schauen wir uns an, was du als eingetragener Betrieb wirklich machen darfst und wo du dich besser absicherst, bevor dir etwas oder irgendeiner das Licht ausknipst. Und im zweiten Teil der Folge, das ist dann der erste Teil, im zweiten Teil der Folge kümmern wir uns dann um Inhalte, die dich vielleicht mehr persönlich auch angehen, denn Haftung, Verantwortung, Prüfprotokolle, die du eben gerade mal abheftest und dann hoffst, dass du sie nie wieder anpacken musst, im Prinzip wie so ein Schuljurist, den siehst du einmal, du hast ihn kennengelernt, aber du, im besten Fall sehen wir uns dann nie wieder, nachdem er sich vorgestellt hat. Ich habe ihn wieder gesehen. Wer die Story hören will, kann das gerne mal in die Kommentare schreiben. Hat was mit Feminismus zu tun. Aber ja, im Prinzip denkst du dir bei so einem Prüfprotokoll, okay, einmal abgeheftet und im besten Fall nie wieder angepackt, weil du weißt es selber, wenn du das Teil wieder auspacken musst, um nachzuweisen, ich habe da an dem Tag diese Messung gemacht, meine Unterschrift, Kundenunterschrift, dann weißt du schon, ungutes Gefühl. Also wir klären also auch, was passiert, wenn doch jemand nämlich fragt, zum Beispiel nach einem Brand oder nach einem Personenschaden, im schlimmsten Fall, ja. Und was du dann tun musst, damit du nicht der Letzte bist, der dafür gerade stehen muss. Du bekommst also keine trockene Theorie heute, weil es hört sich zum Teil ja so an, sondern Klartext aus Sicht von Betrieben, die nicht verklagt werden wollen und aus Sicht eines Handwerkers, der weiß, wie der Laden läuft. Fangen wir also an mit, was ist eigentlich der Dreischein? Ja, und brauchst du ihn wirklich unbedingt? Und da habe ich für dich direkt auch was mitgebracht, und zwar die Quelle 1, nämlich die Verfahrensordnung Sachkundenachweis für den Anschluss elektrischer Anlagen an das Niederspannungsnetz Bundesinstallateurausschuss. Da drin ist es so eine PDF, da könnt ihr das mal ganz genauer lesen. Ich fasse das Ganze mal gerne zusammen, was da auf diesen 8 Seiten steht. Also wenn du bei der Elektroinnung oder einem Netzbetreiber anrufst und fragst, was du ohne Dreischein darfst, dann kommt direkt sowas wie, naja, 1:1 Austausch geht, mehr nicht. Heißt im Klartext, ist ein Betriebsmittel kaputt, dann kann es ersetzt werden. Das heißt also, du hast einen Motor, den klemmst du ab, klemmst den anderen oder einen baugleichen, ein ähnliches Modell, der soll ja dieselbe Arbeit erfüllen, dann wieder genauso an. Du hast eine Glühlampe, die drehst du raus, drehst du rein, fertig. Du hast ein Kabel, rausgeholt, reingemacht, fertig. Ja, also 1:1 Austausch. Ja, dann nur defekte Bauteile austauschen und nicht mehr und nicht weniger. So, klingt erstmal wie ein Gesetz, ist es aber nicht. Denn es ist eher wie diese Baustellenschilder, Eltern haften für ihre Kinder. Zunächst beeindruckend, aber rechtlich eher fragwürdig. Jetzt nur mal, um klarzustellen. Der sogenannte Dreischein, das ist jetzt kein Gesetz, kein staatlich geregelter Pflichtnachweis und auch kein magisches Dokument. Es ist Sekundarnachweis, sage ich jedes Mal, ein Sachkundenachweis, den viele Netzbetreiber eben verlangen und auch zu Recht, damit sie dich in ihr Installateurverzeichnis aufnehmen. Heißt so viel wie, wenn du was anklemmen möchtest, dann musst du diesen Schein haben, weil du klemmst ja an das Netz von dem Installateur, also Installateurverzeichnis, du bist da drin, von dem Betreiber, vom Netzbetreiber. Du klemmst ja bei ihm an. So, der verwaltet ja das Netz und wenn du jetzt sagst, ich habe hier eine neue Bude, die möchte auch Strom beziehen, dann muss der das ja einplanen. Und wenn du diesen Dreischein nicht hast, dann denkt er sich, ah ja, Kollege, du kannst das überhaupt gar nicht. Ich brauche diesen Schein, damit, wenn was passiert, ich dich da drauf festnageln kann. Oder zumindest, dass ich sicher sein kann, ey, du hast das drauf, weil du diesen Schein hast. Ist ja genauso wie, du könntest ja Auto fahren, kannst du, aber ohne Führerschein läuft die Sache nicht. Ja, dann wirst du angehalten, wo ist denn ihr Führerschein? So, und da ist genauso. Ja, die falsche Person braucht das nur sehen, hat der eigentlich so. Und wenn dann du anrufst, es gibt ja diese Verpetzung, ich habe Verschwörungstheorien, da kannst du ja auch anrufen, es ist in Berlin, in Frankfurt, egal wo, gibt es ja diese Sorgennummern, die wir hier alle haben, ja, Stasi-Methoden 4.0. Und so ist das da genauso, da braucht dich ja nur der Falsche zu sehen und er sagt so immer, der macht hier Elektroinstallationen, aber darf der das überhaupt? So, und dann kommt die Prüfung und wenn du dann den Dreischein nicht hast, puh, wollte ich nicht in deine Haut stecken, weil dann, ey Kollege, da wird erstmal nachgeguckt in deinen Büchern, wo hast du denn was alles gemacht, Betriebsprüfung und so weiter, wird wehtun, ja, also, es ist ein gutes Recht vom Netzbetreiber, diesen Schein zu fordern, ja. Du bist im Installateurverzeichnis drin, passt für ihn, bist es nicht, hast du ein Problem, wenn du was gemacht hast, beziehungsweise du darfst ja nur 1:1 Austausch machen. Also es bedeutet eben nicht automatisch, dass du ohne 3 nichts darfst. Ja, wie gesagt, da steht alles in Quelle 1 drin. Aber wenn du als Meister im Elektrotechnikhandwerk bei der Handwerkskammer eingetragen bist, also das ist ja wieder was anderes, das ist nämlich jetzt in Quelle Nummer 2, das ist nämlich die Wirtschaftsverwaltungsrecht, das ist das Handwerksrecht, das ist jetzt das zweite. Also einmal der Dreischein, den brauchst du, um ins Installateurverzeichnis eingetragen zu sein, Entschuldigung diesen Sprung. Und den zweiten ist dann als Meister im Elektrotechnikerhandwerk bei der Handwerkskammer einzutragen. Ja, dann hast du das Recht, Elektroinstallationen, lieber Serkan, zu planen, zu errichten und zu prüfen. Punkt. Das ergibt sich jetzt aus der Handwerksordnung. Also Elektroinstallation, planen, errichten, prüfen. Du bist damit formal Elektrofachkraft und trägst die Verantwortung. Kein Gesetz sagt dir jetzt, ohne 3 darfst du nur die Glühlampe wechseln. Aber, und das ist der Punkt, wenn du jetzt die Anlagen an das öffentliche Netz anschließen willst, brauchst du den Zugang zum Installateurverzeichnis deines Netzbetreibers. Und genau da verlangen eben viele diesen Dreischein, also technische Regeln Elektroinstallation. Nicht, weil es im Gesetz steht, sondern weil es so geregelt wird. Schau, du kannst das komplette Haus, kannst du machen. Du kannst die komplette Verkabelung bis zum Hausanschluss, also wirklich unten im Verteilerkasten kannst du machen, aber Hausanschluss ans öffentliche Netz, müsstest du dir jetzt einen externen Elektriker holen, der sagt, okay, du zeigst mir deine Protokolle, du zeigst mir deine komplette Installation und du schmierst erst die Wände zu, wenn dieser Kollege, der den Dreischein hat, nachgeschaut hat, weil der muss ja im Endeffekt deine Bude, die du abgenommen hast, an das öffentliche Netz anschließen. Das heißt, du brauchst eine zweite Person für eine Arbeit, wo du eigentlich, wenn du den Dreischein hättest, das alleine machen könntest. Dann könntest du das nämlich komplett anbieten. Ich schließe dir dein Haus komplett ans öffentliche Netz an. Ich mache dir die Planung, Installation, Kontrolle und eben dann den Anschluss ans öffentliche Netz. Da ist es eben Handwerksbetrieb, Handwerksrolle, Handwerksordnung durch die Handwerksordnung geklärt, dann bist du Handwerksbetrieb, darfst machen, Elektroinstallation, aber nur mit dem Dreischein auf der anderen Hand darfst du ans öffentliche Netz anschließen. Das ist jetzt der Unterschied. Lieber Serkan, ich hoffe, das ist damit mit dieser Frage geklärt, weil das ist was, was viele gar nicht wissen. Deswegen Quelle 2, Paragraph 6, Handwerksrecht, Grundstruktur des Handwerksrechts. Ja, und auch in der Quelle 3 habe ich für dich die Grundsätze für die Zusammenarbeit von Netzbetreibern und Elektrotechnikerhandwerk bei Arbeiten an elektrischen Anlagen gemäß Niederspannungsanschlussverordnung. Ja, da steht im Prinzip auch nochmal drin, dass du eben diesen Dreischein brauchst, den verlangen diese Netzbetreiber. Serkan hat aber in seiner Nachricht was Wichtiges ja auch gesagt. Ich kenne Betriebe, die machen komplette Elektroinstallationen, haben aber keinen Dreischein. So, und das ist ja im Prinzip das, was ich ja gerade gesagt habe, aber die schließen das Haus nicht am Netz an. Die lassen das so und dann kommt ein zweiter Kollege, der das dann macht mit dem Dreischein und der verlangt natürlich auch nochmal ganz gut Kohle für den ganzen Spaß. So, und das Zweite, was ich aber gedacht hatte, ich bin ja mit vielen Türken bin ich groß geworden, Italienern, Türken, Albanern und so weiter. Und ich dachte mir, wo er dann gefragt hat, okay, da sind ja viele Betriebe, die machen komplette Elektroinstallation, auch ohne Dreischein.
da dachte ich auch an die ganzen Dönerläden, ja, welche auch keine Steuern zahlen, ja, und vielleicht irgendwie nur ein Kleingewerbe angemeldet haben oder dann machen sie Insolvenz und dann ist die Frau, dann wird das Ganze auf die Frau überschrieben oder dann wird es auf den Bruder, keine Ahnung wo, unterschrieben, dann wird da ein bisschen Geld gewaschen und so weiter. Kleiner Spaß am Rande. Viele Dönerläden laufen natürlich offiziell, aber wir wissen es alle. Ich habe euch auch in Quelle 4 mal reingepackt, die Schwarzarbeitszahlen 2024, könnt ihr mal gerne reingucken, weil meiner Meinung nach, Arbeiten in Deutschland lohnt sich de facto immer weniger, ja, weil wir haben so einen Antifanten-Lars, der meint, ich muss hier noch die Steuern erhöhen, ja, damit ich noch mehr Diäten bekomme, damit ich meine NGO-Frau bezahlen kann. Nee, Leute, mal ganz ehrlich, man muss ja immer schauen, wo kriegt man steuerfrei was her, und ich kann alle verstehen. Also das da mit Barzahlung und dann kommen die natürlich mit Geldwäsche, Geld weg und so weiter, Bargeld, wir machen digitalen Euro und digitale ID. Mhm, klar, natürlich. Ja, wer es glaubt, würde sagen, es ist ein Riesenscam, ist Deutschland, aber gut, solange wir nicht auf die Straße gehen wie die Franzosen, dann passiert hier gar nichts. Und Frankreich ist auch pleite, aber das ist ein anderes Thema. Aber ja, die gibt es, also sowohl die steuerhinterziehenden Dönerbuden als auch die Betriebe, welche Installationen ohne Dreischein durchführen. Also ich will jetzt niemanden in Schutz nehmen. Wie gesagt, ich habe dir jetzt gerade das Offizielle gesagt, ohne Dreischein kein Netzanschluss, wegen Netzbetreiber, Installateurverzeichnis. Auf der anderen Seite, wie viele machen es wahrscheinlich mit, okay, hier, guck doch mal gerade weg, oh, ist das dein 100er-Teil, den ich da habe fallen lassen, so. Und jetzt kommt die ungeschwärzte RKI-Wahrheit, nämlich einige davon arbeiten einfach schlicht ohne Eintragung, ohne Prüfung, ohne Kontrolle und manchmal eben auch ohne Gewissen. Das muss man einfach so konsternieren. Viele Netzbetreiber kontrollieren einfach auch nicht regelmäßig. Ja, das ist wie mit den Zählern, ja, wo gesagt wird, oh, wir wollen den Ferraris-Zähler raushaben, weil der dreht ja rückwärts. Wir wollen nur noch digitale Zähler. Ja, wie schnell passiert's denn? Die haben ja auch keine Manpower. Das ist genauso, wenn einer sagt, ey Leute, wir reißen heute alle Ölheizungen, alle Gasheizungen raus, machen Wärmepumpe. Wie viele Installateure haben wir denn? Du rufst heute einen an und er sagt dir, ach, in 2030, da komme ich vorbei und mach dir das, ja. So, weil ich habe so viele Aufträge. Also mal ganz ehrlich, ja, auch mit der Förderung, dann ist der Topf leer, dann wartest du auf irgendwas. Leute, es wird immer heißer gekocht, als es gegessen wird. Wenn irgendwo in den Nachrichten kommt, jetzt kommt das Gesetz, jetzt müssen wir alle das und das machen. Leute, glaubt es nicht. Oder entspannt euch, legt euch mal hin. Es ist schön, informiert zu sein. Das ist genauso wie mit Glasfaser, dass das, LAN und Kupfer abgeschaltet wird und dann nur noch Glasfaser gibt. Ja. Aber schaut doch mal, diese ganzen ausländischen Firmen, die die Straßen aufreißen, wieder zuschmieren und dann müssen sie wieder aufmachen, weil sie Fusch gemacht haben. Mit denen unterhalten kannst du dich sowieso nicht, weil Deutsch können die nicht, Englisch auch nicht. Ja, woher nehmen, wenn nicht stehlen? Und so lange dauert es hier im besten Deutschland aller Zeiten. Ja, es ist wie mit den Baustellen auf Autobahnen. Ja, Fertigstellung in 2030. Ja, hey, toll, dankeschön. Ne? So könnt ihr euch das hier genauso vorstellen, ja? Der Netzbetreiber, die haben auch nicht so viele Leute, dass die jedes Mal gucken können, hey, ist das Haus da wirklich rechtens bei uns angeschlossen? Mach doch da mal eine Prüfung. Aber wenn ich das jetzt aber mache, gucke ich die ganzen Dokumente durch und so weiter. Ja, Kollege, ich will aber jetzt genau das Haus haben, so. Oder vielleicht hast du die Meldung bekommen, ja? Nochmal, viele Netzbetreiber kontrollieren einfach nicht regelmäßig. Manche wollen einfach ihre Ruhe haben, verstehe ich auch. Und solange auch nichts passiert, bleibt auch vieles oft unentdeckt. Das ist wie mit allem, ja? Wie mit allen illegalen Sachen. Ja. Giancarlo the Teacher würde vielleicht auch bei der Mafia mitmachen so und ein paar Autos einparken, solange da keiner nach.
Und jetzt folgt Werbung.
Als jemand, der sein Leben mit Strom verbringt, sei es auf Baustelle, im Schaltschrank oder im Klassenzimmer, da weiß ich haargenau, wo mein Strom hinfließt und welche Wirkung er hat. Aber was ich mich auch frage ist, wo fließt eigentlich mein Geld hin und welche Wirkung hat es? Und ehrlich gesagt, ich bin ein Fan von Dingen, die man anfassen kann und die Sinn machen. Und genau deshalb finde ich das Modell von Procon ziemlich spannend. Das ist eine Energiegenossenschaft mit über 40.000 Mitgliedern. Die bauen Windparks, Photovoltaikanlagen und auch Speicher. Und du weißt, Giancarlo the Teacher ist bekennender Fan von PV- und Speichertechnologien. Wenn du hier also Mitglied wirst, investierst du direkt in neue Anlagen, also nicht in irgendeine Bank oder einen Fonds, sondern in echten, sauberen Strom. Und das Beste ist, du bekommst im Idealfall eine jährliche Dividende zwischen 3% und 5%, natürlich je nachdem, wie es läuft. Klar, das Ganze ist keine Garantie, aber wenn ich mir anschaue, was mein Geld auf dem Konto macht, sprich nur chillen, aber nichts erwirtschaften, zumindest nicht für mich, da denke ich mir, dass das schon Sinn macht. Und ganz ehrlich, das Modell von Procon ist transparent, fair und vor allem nachvollziehbar. Wenn du also Lust hast, dein Geld sinnvoll einzusetzen für mehr sauberen Strom in Deutschland,
dann schau direkt bei Procom mal vorbei. Und falls du noch nach einer sinnvollen Geschenkidee suchst, so ein Anteil eignet sich auch super zum Verschenken. Perfekt für alle, die was mit Zukunft wollen, statt mit Plastikverpackung. Den Link findest du in den Shownotes. Du kannst dich dann ganz in Ruhe informieren oder direkt Mitglied werden.
Werbung Ende. Jetzt geht's weiter mit der Podcast-Folge.
Fragt, hey, so irgendwann floppt das Ganze auf, aber dann mache ich die Rechnung, 20 Jahre geiles Leben oder 60 Jahre ein durchschnittliches Leben? Hm? Nein, ich will keinen hier zu irgendwas anstiften, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Aber wehe, es passiert nämlich was. Das ist nämlich der Punkt, auch bei den Netzbetreibern, ja. Dann kommt nämlich die ganze Lawine. Staatsanwaltschaft, Versicherung, BG. Ja, und was du daraus lernen oder mitnehmen solltest, nur weil andere sich nicht an die Regeln halten, lieber Serkan und alle da draußen, und irgendwie durchrutschen, heißt das eben nicht, dass du das auch tun solltest. Und wenn, dann lass dich nicht erwischen. Nein, der Unterschied zwischen geht durch und ist erlaubt, kann in der Elektrotechnik schnell mehrere hunderttausend Euro kosten. Oder dich dein Unternehmen oder deine Freiheit. Ja, und mit diesen warnenden Worten kommen wir jetzt zu den Prüfprotokollen. Denn das ist ja der Punkt, wo viele sagen, das ist meine Versicherung. Ich werde dir jetzt gleich mal erklären, warum das nicht ganz hundertprozentig der Fall ist. Ich habe dir für dich die Quelle 5 Haftung bei der Elektroinstallation reingepackt. Kannst du gerne mal reinschauen. Damit so ein bisschen was erklärt, auch mit ganz einfachen Worten, aber ich habe es für dich im Prinzip so ein bisschen zusammengefasst, ja. Jetzt kommen wir nämlich mal zu dem Punkt, dem viele den Magen umdreht, ja. Du hast die Anlage sauber aufgebaut, wirklich nach bestem Wissen und Gewissen, du hast alles gemessen, sogar ein ordentliches Protokoll erstellt, sauber, vielleicht sogar nochmal in Reinschrift gemacht und dann brennt das Haus. Das ist es ja. Also du hast alles verdammt nochmal richtig gemacht, so wie du so eine Ausbildung im Techniker, im Meister mitbekommen hast. Auf einmal brennt die Bude ab. Nachdem dir dein Arsch dann auf Grundeis gegangen ist, hoffst du logischerweise nur darauf erstmal, dass es nur einen Sachschaden gab und keinen Personenschaden. So, Wochen später, der Mandant sagt, er hat nichts verändert. Er hat die Installation so belassen. Und er gibt natürlich dir die Schuld, weil da war doch die Elektrofirma. Wie viele Häuser haben die denn schon abfackeln lassen? So, jetzt steht erstmal nicht nur dein Ruf, dein Name, sondern auch deine Freiheit. Aber sowas von auf dem Spiel. Ja? Der Gutachter sagt dann, die Messwerte, die sehen okay aus. Hier ist das Messprotokoll. Okay. Und trotzdem, das ist leider der Fakt, stehst du dann als Verantwortlicher erstmal da und musst dich ja, erklären. Warum? Weil ein Prüfprotokoll keine Versicherung ist. Es ist lediglich ein Nachweis, eine Momentaufnahme. Und das Gesetz, das sagt, du bist verantwortlich für die Sicherheit der Anlage, auch nach der Übergabe, wenn du fahrlässig gearbeitet hast oder etwas übersehen hast. Weil ich meine, alle Messungen können passen, alles kann super sein, aber vielleicht hast du doch irgendwo eine Schraube locker gelassen. Vielleicht hast du doch irgendwo einen Isolationsfehler. Ich meine, wenn eine Ader irgendwo offen ist, kann ja trotzdem der Messwert super sein. Denk mal drüber nach, ja? Deswegen guckt ja so ein Elektriker 5-mal besser drüber als nur 1-mal. Ich erinnere mich immer wieder an meinen Nachbarn, an meinen ehemaligen, Grüße gehen raus an Abdullah, wenn du das hörst. Siehst du so, ich mache Türkenwitze, aber die arbeiten gut. Natürlich gibt es schwarze Schafe auch unter den Italienern, unter den Deutschen. Also deswegen mache ich Witze über alle, ist einfach so. Der hat mir auch erzählt gehabt, wenn sein Azubi etwas geprüft hat, er hat immer einen Block und einen Zettel dabei, auf Arbeit, in seiner Werkzeugtasche. Er guckt nochmal nach. Ich prüfe noch 3-4 Mal, aber er hat keinen Bock, abends nach Hause zu kommen. Und dann kommt ein Anruf auf dem Nachhauseweg. Du willst Feierabend machen. Vielleicht hast du noch einen Termin irgendwo bei unserer besten Verwaltung, im besten Deutschland aller Zeiten, wo jetzt mittlerweile der Perso über 40 Euro kostet, wo ich mir denke, wofür bezahle ich eigentlich Steuern? Ja, aber die Verwaltungskosten sind gestiegen. Ah ja, und dann muss ich auch noch das Passfoto vor Ort auch noch bezahlen, weil es ja digital ist und nur die das können und machen die Fotoläden kaputt. Wunderbar, wie unser Staatsapparat hier aufgebläht wird. Anderes Thema. Das ist aber hier der Punkt. Du guckst besser 5-mal nach, wenn du so eine Elektroinstallation abgibst. Was heißt das jetzt konkret? Wenn du zum Beispiel einen grenzwertigen RISO gemessen hast, also einen grenzwertigen Isolationswiderstand,
der gerade so im Rahmen ist und du das nicht dokumentierst oder sogar bewertest, dann bist du dran. Wenn du Mängel nicht im Prüfprotokoll vermerkst, egal welcher Art, bist du dran. Wenn du den Kunden nicht schriftlich gibst, bist du dran. Stell's dir vor wie bei einem Wohnungsübergabeprotokoll. Wenn du nicht sofort irgendwie feststellst, die Tür, die ist aber ganz schön locker hier oder da haben der Schaden an der Tür, der ist ja jetzt schon, den übernehme nicht ich, wenn ich wieder ausziehe. Das ist genau dasselbe in Grün. Ihr müsst in Deutschland alles dokumentieren. Ihr müsst alles nachweisen. Ja, wenn du kein vollständiges Prüfprotokoll hast oder dir einer nachweisen kann, dass du die Anlage nicht korrekt gemessen hast, dann wird aus deinem Prüfprotokoll schnell ein Beweisstück gegen dich. Und dann hörst du ganz schnell die Handschellen klicken und wirst nicht verhaftet wegen sexy, sondern wegen Fusch. Ja, und was schützt dich denn jetzt aber wirklich? Weil ich sag dir jetzt, okay, das ist jetzt der Status quo. Da kannst du verdammt viel falsch machen, wenn du nicht gewissenhaft arbeitest. Deswegen heißt es ja auch, Elektrohandwerk ist eine meisterpflichtige oder von Meister, wie war es nochmal? Ich musste das gerade mal raussuchen, warte. Hier habe ich es dir rausgesucht, pass auf. Ein Elektriker ohne Meistertitel unterliegt in Deutschland bestimmten Einschränkungen, da viele Tätigkeiten im Elektrohandwerk zu den zulassungspflichtigen Handwerken gehören. Habe ich dir auch unten in den Quellen verlinkt. Also in Quelle Nummer 7 ist es dann. Okay, also kommen wir jetzt dazu, was schützt dich also wirklich? Was dich schützt, ist keine Unterschrift auf irgendeinem Papier. Das sollte dir erstmal klar sein, weil in der Quelle 6 war es ja auch schon geschrieben, der Handwerker haftet erstmal für seine Arbeit. Sondern vielmehr schützt dich dein Verstand und im besten Fall hast du ein System. Ein sauberes, vollständiges Prüfprotokoll mit allen Messwerten, Grundvoraussetzungen. Mit klaren Hinweisen auch auf Abweichungen, mögliche Defekte oder irgendwas, was dir vielleicht komisch vorgekommen ist, wo wir sagen, okay, wir tragen das mal besser ein. Das ist ja das, wo auch dem Kunden dann klar wird, oh, dafür soll ich jetzt unterschreiben, wenn da jetzt was passiert, dass er dann raus ist. Das ist ein guter Punkt. Entweder er unterschreibt, wenn er es nicht unterschreibt, entweder muss dieser Mangel behoben werden, dann sagst du, Kollege, das kostet dich so und so viel Kohle, so und so viel Arbeitsstunden muss ich da nochmal reinstecken. Oder du sagst, okay, weißt du was, der Wert ist okay, ist im Rahmen, aber man müsste ihn beobachten. Es könnte unter Umständen, wenn du Mist baust, was passieren. Du bist aber dann raus. Ja? Wichtig ist die Unterschrift vom Kunden, sage ich ja immer wieder. Und wenn es brenzlig wird, und da ist jetzt der Punkt mit deinem Blog oder aber auch nicht nur dein Blog, was du mitschreibst, sondern auch Fotos, ja, welche du am besten speicherst, ja, revisionssicher archiviert. Und ja, das kostet Zeit, aber es spart dir Zeit und Nerven und dein Leben, wenn es ernst wird. Stell dir das Ganze vor wie eine Hausratversicherung. Bei einer Hausratversicherung steht auch, abgesichert bis zu 1 Million Euro. Ey Kollege, wenn du eine Wohnung hast, ein paar Quadratmeter, 50, 60, 70, 80, 90 Quadratmeter, ist ja egal, dann hast du diese 1 Million, da wirst du im Leben nicht drauf kommen. Aber du hast dir über die Jahre hinweg, hast du dir vielleicht was gekauft. Nehmen wir mal das gute Beispiel, einen Goldbarren. Du hast dir jetzt einen Goldbarren zugelegt, weißt, nach einem Jahr steuerfrei, hast den in deinem Tresor oder was weiß ich wo liegen. Wenn die Bude abfackelt, wird das Gold noch da sein. Aber was ist denn, wenn die Bude abfackelt, du kommst da ewig nicht hin und dann klaut den irgendeiner. Der kommt auf einmal weg. So, du hast die Rechnung vielleicht noch irgendwo rumfliegen, aber dann steht da wirklich, das haben sie zu Hause liegen gehabt, in was für einem Safe war das denn? So, alles dokumentieren, fotografieren und am besten dann der Versicherung schicken, hey Kollegen, das habe ich hier bei mir, das ist in meiner Hausrat, ich will das aufnehmen, das macht man ja auch. So, und hier ist das genauso mit eurer Elektroinstallation, ja, macht da Fotos von, habt irgendwo einen Ordner, wie viele Fotos habt ihr in eurer iCloud irgendwo, ja, wenn ich jetzt die iPhone angebissene Apfel schlechten User ansprechen soll, ja, da macht ihr es doch, ihr habt so viele Fotos, ihr macht Fotos von allem, die ihr nie wieder anguckt, macht auch davon Fotos. Es ist doch ein paar Sekunden nur. Klick, klick, ein paar Fotos gemacht, machst den Ordner, das ist der Auftrag 1 gewesen, Auftrag 2, Auftrag 3. Und irgendwann, wenn wirklich mal was kommen sollte,
dann kriegst du einen Anruf, ey, hier bei meiner Installation, das und das ist das Problem. So, wie viele Installationen hast du gemacht? Dann guckst du dir einfach nur in dem Ordner, weil du hast eine Struktur, du hast ein System, da hast du das Prüfprotokoll hinterlegt, hast die Fotos. Ah, das war die Installation, ja, ja. Da hatten wir die und die Schwierigkeiten wegen dem und dem Mauerwerk. Oder ach, das war der und der Kunde, der die ganze Zeit meinte, er müsste mir keinen Kaffee anbieten. Sowas, ja. Dann habt ihr es, dann könnt ihr euch auch viel besser wieder daran erinnern, das ist euer System. Mein Tipp hier an der Stelle, wirklich, ja. Und das zweite Schutzschild oder der zweite Schutzschild, den ihr habt, neben diesem Prüfprotokoll mit den Fotos, mit den Nachweisen, ja, am besten schön immer dokumentiert mit Datum und so weiter, ist meine letzte Quelle für heute, die Quelle Nummer 9. Und zwar die Betriebshaftpflichtversicherung. Ja, im besten Deutschland aller Zeiten bedeutet nämlich grobe Fahrlässigkeit, du gehst hinter Gittern. Denn wo man hier, also wirklich, ihr müsst mal überlegen, Betriebshaftpflicht. Ihr habt im besten Deutschland aller Zeiten, locker flockig, könnt ihr euch sowas von überversichern. Ja, ist auch gleichzeitig so, dass du eben viele Versicherungen zahlst, die du niemals nutzt. Ja, oder aber auch viele Versicherungen, die du nicht in Anspruch nimmst, die du besser mal abschließen solltest. Nehmen wir mal zwei Beispiele. Eine Auslandskrankenversicherung. Weißt du, was euch eine Auslandskrankenversicherung kostet? Die kostet euch fast gar nichts. Also, ich weiß gar nicht, ich habe die letzten Zahlen, also es gibt ja viele Leute, die machen einmal im Jahr einen Urlaub, zweimal im Jahr im Urlaub im Ausland. Wenn ihr Grenzgänger seid, braucht ihr das sowieso. Dann bezahlt ihr mal so ein 50 Euro, 60 Euro für ein halbes Jahr oder für ein Jahr. Ich bin Marathonläufer. So, wenn ich jetzt zum Beispiel in Venedig, in Rom, also in Italien irgendwo einen Marathon laufe, ja, weil in Berlin, das war der hässlichste Marathon, den ich jemals in meinem Leben gelaufen bin, will ich mal an der Stelle loswerden, und ich verletze mich da, dann bin ich nicht irgendwie über den Marathon, über mein Startgeld da irgendwie versichert. Wenn ich von da irgendwie nach Hause geschifft werden muss, mit dem Helikopter in den Bergen irgendwo, weil ich meine, ich müsste die Toblerone-Spitze, also das Matterhorn hochlaufen. Wenn ich mich da verletze, wird es teuer, extrem teuer. Dann nehme ich diese 50 Euro, bezahle die. Aber wie viele Versicherungen haben wir oder werden euch angedreht? Ja, bei Saturn Media Markt zum Beispiel, du kaufst ein Handy, hey, verkauf mal noch ein paar Versicherungen, erweiterte Garantie und diese ganze Rotze. Du wirst geldlos, denkst du, oh, ich habe die erweiterte Garantie. Ja, das erste Jahr passiert nichts mit dem Handy. Vielleicht hast du mal die Spider-Man-App. Ja, okay, aber das war's. So, einfach mal überlegen. So, und wenn du gegen geltende Normen oder Auflagen verstoßen hast, ja, da gibt's eben nicht so viele Versicherungen, die dir da irgendwie aus der Patsche helfen. So, das heißt, wenn du Installationen machst, die du laut Netzbetreiber nicht machen darfst, kann es passieren, dass du im Brandfall allein dastehst. Und dazu mal ein paar Beispiele, damit du weißt, was es für dich heißt oder wie es für dich nicht gut aussehen könnte. Ja? Du hast zum Beispiel einen Herd gesetzt, war halt kein Einfamilienhaus. Doch laut Netzbetreiber, nicht dein Netz, nicht dein Spaß. Wirklich, ja. Dann brennt die Bude ab, die Versicherung grinst und sagt, sorry Meister, kein Vertrag, du haftest. Oder ein Kollege macht Dosen, Kabel, alles komplett, halt ohne Eintrag. Serkan, hör zu. Ja? Und beim Brand zeigt der Gutachter dann aufs Werk, wer hier gebaut hat, gehört hinter Gittern. Oder der Netzbetreiber sagt, nur wer eingetragen ist, darf ran. Du denkst dir, ach komm, das macht doch jeder. Ich habe hier einen Haustechniker gesehen, Ali, keine Ahnung wie oder so. Ja. Komm, macht doch jeder, der macht es auch, dann mache ich das auch, ja. Doch wenn was schief geht, dann war es am Ende nämlich gar keiner. Auf einmal heißt es, ich erreiche den gar nicht. Ja, ich krieg den gar nicht mehr. Ey, wo ist denn der hin? Hat der überhaupt was angemeldet? Ich habe da was gesehen, ich habe da mal seine Nummer auf dem Auto gesehen, das wurde mir empfohlen von Person XY auf der Arbeit. Dann bist du es und zahlst den Schaden ganz alleine am Ende, ja. Also stell dir stets die Frage, willst du das Risiko eingehen, um dir einen 2-Tages-3-Scheinkurs einzusparen oder willst du nachts ruhig schlafen? Das ist hier die Frage. Also lieber mal den Schein machen, statt irgendwie unruhige Nächte. Also, was du aus dieser Folge safe mal mitgenommen haben solltest. Ja, und das wirklich, das ist mir echt wichtig. Dein Prüfprotokoll ist eben kein Zauberschild und auch kein Freifahrtschein Elektrik. Es ist mehr ein Werkzeug, eins von vielen aus deinem Werkzeugkasten. Und wie jedes Werkzeug ist es nur so gut wie der, der es benutzt.
Dein Schutz ist nicht das Papier. Dein Schutz ist mehr dein Kopf, deine Erfahrung, dein sauberes Prüfprotokoll on the one hand, aber auch deine Kommunikation mit dem Kunden und deine Kompetenz an den richtigen Stellen auch mal Nein zu sagen, wenn der Auftrag Mist ist, die Messung nicht gestimmt hat oder du ein mulmiges Gefühl hast on the other hand. Und was den Dreischein angeht, wenn du auf Nummer sicher gehen willst, mach ihn. Ich habe in Folge 221, meine ich, darüber berichtet. Kannst du dir gerne anhören, da kläre ich einiges zum Dreischein auf. Also im Prinzip sind da alle Fragen dazu geklärt. Mach ihn nicht, weil du musst, sondern weil es dir eben auch den Zugang verschafft, den andere sich illegal erschleichen. Und vor allem, weil es dir im Ernstfall den Hintern rettet. Genauso wie beim Training kannst du dir das im Prinzip vorstellen. Ja, die Technik kommt zuerst, dann kommt das Gewicht. Ja, wenn du versuchst, 120 Kilo zu drücken, bevor du gelernt hast, richtig zu greifen, dann knackt dir die Schulter schneller als die Nüsse, die du mit Nussknacker knackst. Ich hatte schon bessere Vergleiche. Ne? Dann knackt dir die Schulter und du sitzt eben schneller beim Physio, als dir lieb ist. Ja, also bei der Elektroinstallation ist es nicht anders, nur dass hier vielleicht noch ein Mensch dranhängt oder ein Haus. Deswegen sagt man ja, hey, Elektrobetriebe müssen schon Meisterbetriebe sein, weil ohne das, ja, hey, kannst Minister bei den Grünen werden, du kannst Wirtschaftsminister werden, ohne Ahnung, ja, mit einem Plan, Deutschland kaputt zu machen, aber Elektrohandwerk kriegst du nicht bei den Grünen, ja. Also, mach dein Werkzeugkasten dicht, check deine Prüfprotokolle und wenn du das nächste Mal mit einem Netzbetreiber diskutieren solltest, frag dich, willst du streiten? Oder lieber ruhig schlafen. Ja, und das soll es auch gewesen sein für die Folge. Falls jetzt noch Fragen offen sind, könnt ihr sie mir gerne in die Kommentare schreiben oder ihr sagt, hey, ich habe da noch explizitere Fragen, die eine eigene Podcast-Folge verdienen, dann schreibt mir gerne über das Kontaktformular meiner Website www.elektrotechnikpodcast.de. Das schickt ihr ab und innerhalb der nächsten 7 Tage kriegt ihr versprochen von mir eine Antwort. Mit Rückfragen schaut auch gerne mal im Spam-Ordner nach, dann für meiner E-Mail elektrotechnikpodcast@protonmail.com. Und dann bleibt mir eben nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Und das heutige Zitat, das ist von einem, ich gucke seine Videos teilweise echt in der Woche ein, zwei Mal. Und zwar ist das von Simon Sinek. Das ist ein britisch-US-amerikanischer Autor, Unternehmensberater und Speaker. Wurde weltweit bekannt durch seinen TED-Talk. Könnt ihr euch gerne mal an, TED-Talk. Start with why, also starte mit deinem Warum. Warum stehst du auf? Diese Frage stelle ich ja euch auch immer wieder. Diese Idee ist von ihm. Und schreibt über Führung, Verantwortung und auch sinngetriebenes Arbeiten. Darum geht's. Und der sagte mal, eine seiner Quotes im Prinzip, seiner Zitate ist, we take responsibility for our actions at the time we perform our actions and not at the time we get caught. Also auf Deutsch, wir übernehmen Verantwortung für unsere Handlungen zu dem Zeitpunkt, an dem wir sie ausführen, nicht erst, wenn wir erwischt werden. Mach's gut, bleib gesund, dein Giancarlo, the teacher. Yeah.